Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Der Punkt ist aber, es muss menschlich zusammenpassen.
Genussfreudige Männer treffen sich konspirativ, kochen mehrgängige Menüs und sind in Kuchis organisiert. Was etwas seltsam klingt, hat jedoch eine lange Tradition der Club kochender Männer. Mit einem dieser Kochbrüder, Frank Scholz, unterhalte ich mich heute im Genuss-Talk übers Clubleben, Hummer und welche Rolle ein Omelett dabei spielt. Schön, dass du mit dabei bist, Frank.
Ja, hallo Johannes. Schön, dass ich hier sein darf.
Selbstverständlich. Spannendes Thema und gleich die erste Frage. Erklär doch mal kurz und knapp, was steckt hinter einer Kuchi?
Eine Kuchi ist einfach ein Zusammenschluss von Koch- und genussinteressierten Männern. Männern deshalb, weil normalerweise hier in Deutschland eine Kuchi Bestandteil des CC-Clubs kochender Männer ist. Der CC-Club, das CC steht für Confrérie Culinaire, also eine kulinarische Brüderschaft, ist also eine Dachorganisation. Die gibt es, wie du sagst, schon relativ lang. Ich glaube, 1960 wurde die gegründet hier in der Bundesrepublik, nach schweizerischem Vorbild. Und in dieser Dachorganisation sind eben diese Kuchis organisiert. Auch da wieder eine Referenz auf die Schweizer Herkunft. Kuchi ist eben schweizerisch und steht halt dort für Küche. Und in dieser Kuchi organisieren sich Männer, die einfach Interesse am Kochen haben, an gemeinsamem Essen, am Trinken, am Feiern, an allem, was da dazugehört. Im Falle von unserer Kuchi, der Kuchi Räuchlin hier in Pforzheim, wir treffen uns einmal im Monat. Kochen, wie du schon sagtest, ein mehrgängiges Menü und genießen das nachher auch gemeinsam.
Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen?
Durch puren Zufall. ich selbst koche schon relativ lang, habe wie wahrscheinlich jeder in dieser Geschichte schon zu Hause bei meiner Mutter in der Küche gestanden und da mitgeholfen. Habe dann einen interessanten Weg über die Bundeswehr genommen, wo ich dort im Offizierscasino gelandet bin. Primär jetzt weniger für die Küche, aber wenn du dort bist, übernimmst du natürlich auch andere Arbeiten. Und hatte da wirklich so meine erste Gelegenheit, in eine professionelle Küche rein zu schnuppern. Und da ist einiges hängen geblieben. Vor allem das Interesse an guten Lebensmitteln und am gut Essen. Und das hat sich eigentlich so über die Jahre fortgesetzt. Und klar, man kocht mit Freunden, man macht irgendwie was. Und irgendwann, ich glaube, das ist jetzt schon so 9, 10 Jahre her, spricht mich jemand drauf an und sagt, sag mal, weißt du eigentlich, dass es in Pforzheim einen Männerkochclub gibt? Und ich habe gesagt, nö, noch nie davon gehört. Und habe das eigentlich auch wieder aus dem Auge verloren. Und irgendwie so 1, 2 Jahre später kam ich auf die Idee, jetzt könnte man doch nochmal danach suchen, aber habe dann über einen alten Zeitungsartikel Namen entdeckt und Bericht eben über diesen Männerkochclub und die Namen entdeckt und habe dann angefangen rumzutelefonieren und bin dann bei dem dort damaligen Kuchileiter gelandet und habe mich vorgestellt, wurde dann natürlich erstmal befragt, wie ich denn zu denen komme und warum und so weiter. Ja, und dann gab es ein Treffen, überhaupt nicht konspirativ übrigens, gab es ein Treffen und dem folgten diverse Einladungen zu Kochabenden, wo du dann halt dabei bist und auch natürlich mal beginnst, so einfache Arbeiten dann halt auch mit zu übernehmen oder irgendwann auch einen kompletten Gang zu kochen. Und irgendwann wirst du dann halt mal gefragt, willst du mitmachen, wäre das was? Oder in anderen Fällen kann natürlich auch sagen, nee, das ist jetzt passt jetzt nicht so. Aber in meinem Fall hatte ich das Glück, dass gepasst hat und ich eben gefragt wurde, ob ich eben ein Mitglied der Kuchi Räuchlin hier in Pforzheim werden möchte.
Konspirativ klingt zumindest mal die Kontaktaufnahme. Und ist das Ganze dann auch tatsächlich so ein verschworener Zirkel, ne? Weil du gesagt hast, naja, da wird mal geprüft so ein bisschen, beschnuppert sich vielleicht auch. Kommt denn jeder rein oder woran scheitert es dann? An linken Händen? Patienten, wenn man keine Zwiebel schneiden kann, oder sind das andere Gründe?
Im Prinzip kommt jeder rein. Das ist klar. Also es gibt hier jetzt keine Restriktionen oder so, dass jemand von vornherein ausgeschlossen wird. Der Punkt ist aber, es muss menschlich zusammenpassen. Du arbeitest da zusammen, du verbringst sehr viel deiner Freizeit da zusammen und es muss irgendwie funktionieren. Wenn es nicht klappt, dann ist die Stimmung schlecht, dann gibt es da Probleme. Man darf natürlich auch nicht vergessen, unser Club hier in Pforzheim, der wurde 1963 gegründet. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Wir haben jetzt leider das letzte Gründungsmitglied vor 2 Jahren verloren. Bei uns ist es so, bei der Aufnahme muss einstimmig zugestimmt werden von allen Mitgliedern. Und das macht nach einer gewissen Probephase ja durchaus Sinn. Wenn alle sagen, okay, das passt, dann super, dann funktioniert es. Ich meine, wenn man nach 2, 3 Jahren merkt, dass das geht nicht, dann ist das natürlich eine andere Sache. Aber unter Normalbedingungen darf jeder quasi den Antrag stellen, hier Mitglied der Kuri zu sein.
Und wie muss man sich jetzt so einen Clubabend konkret vorstellen? Du hast ja gesagt, man trifft sich, kocht, trinkt sicherlich auch Wein, genießt. Und was passiert dazwischen drin, bis das Essen auf dem Tisch steht?
Das ist eigentlich eine ganze Menge. Wir haben einen Kochabend im Monat. Das heißt in der Theorie 12 Kochabende im Jahr. Und es gibt für jeden Kochabend einen sogenannten Löffelführer. Der Löffelführer ist der Kochbruder aus der Gruppe, der für diesen Kochabend verantwortlich ist. Sprich, er legt das Motto fest, er legt das Menü fest, er legt die einzelnen Gänge fest. Er kümmert sich um die Weine, er kümmert sich um die Tischdekoration etc. etc. Das heißt jetzt nicht, dass er alles an diesem Abend auch selber kochen muss, sondern wenn das Menü aufgestellt ist, fertig geplant ist, dann pickt er sich entweder jemanden aus der Truppe raus, der sagt, okay, das ist eine Geschichte, die würde gut zu dir passen. Oder es wird halt einfach quasi zur freien Verfügung gestellt und die anderen sagen, ja, okay, das Dessert mache ich oder ich kümmere mich um Amüs etc. pp. Manche Sachen werden auch zu zweit gemacht, weil es einfach zu aufwendig ist jetzt für eine Person. Ja, und dann ist im Prinzip der Kochabend geplant. Also die Jahresplanung ist eine Geschichte, da wird festgelegt, wer macht wann was, also wer ist für den Kochabend zuständig und dann idealerweise allerspätestens 14 Tage davor, schöner wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen früher, vor dem eigentlichen Kochabend wird das Menü rumgeschickt oder werden halt die Kochbrüder eingeteilt, insbesondere wenn es halt darum geht, ja, Lebensmittel einzukaufen oder zu besorgen, die jetzt halt ja, nicht so ad hoc verfügbar sind. Unsere Kochabende sind dienstagabends. Wir fangen normalerweise um 19:30 mit dem Amüs an. Das heißt, da ist alles fertig oder sollte alles soweit vorbereitet sein, dass wir mit dem Essen anfangen können. Und das Amüs und der Apero, Cremant, was auch immer, steht halt zu diesem Zeitpunkt bereit. Wir treffen uns, je nachdem, wie es sich beruflich halt auch einrichten lässt, um 17 Uhr. Um 17 Uhr wird normalerweise die Küche aufgemacht, dann gibt es ein kleines Vesper und ja, dann wird einfach losgelegt und gearbeitet. Manche Dinge, die brauchen halt ein bisschen länger. Also ich kann aus meinen Sachen erzählen. Ich mache sehr gerne Dessert. Wenn du ein Eis vorbereiten musst, das macht relativ wenig Sinn, das in der Kürze der Zeit dann zu machen oder irgendwelche Cremes oder Sachen. Also die kann man dann durchaus vorbereiten. Aber die Idee ist natürlich schon, dass man das an dem Abend zubereitet und jetzt, wie soll ich sagen, nicht einfach hier mit der Tupperdose kommt und beginnt auszupacken. Und dann gibt es halt diese Zeit, sagen wir mal, diese 2,5 Stunden Vorbereitungszeit, die natürlich auch mit Gesprächen und so weiter einhergehen und Fachsimbeleien und allem Möglichen, aber da wird durchaus konzentriert gearbeitet. Und dann muss halt das Amüs um 19:30 bereitstehen. Und dann wird der Abend eröffnet, meistens oder im Normalfall durch unseren Kuchileiter Georg, der da mit einigen launigen Worten das Menü begrüßt und so weiter. Wenn wir Gäste haben, werden die natürlich auch begrüßt und vorgestellt. Und dann starten wir mit dem Amüs. Und dann geht es letztendlich so weiter. Das Amüs wird meistens im Stehen eingenommen. Also wir gucken unter Normalbedingungen, also wenn es jetzt nicht irgendwie ein großer Abend ist, dass die, dass das Amüs quasi an unserer Bar verzehrt werden kann. Ja, dann beginnt halt der nächste Gang, Vorspeise 1. Ja, und dann ist idealerweise so eine Taktung von 30, 45 Minuten wünschenswert, dass man dann sagt, okay, so 19:30 haben wir mit dem Amüs angefangen, 20:15 schicken wir Vorspeise Nummer 1. Und so entwickelt sich der Abend.
Ja, Getränke und Weinauswahl ist ein gutes Stichwort. Selbstverständlich gibt es auch heute wieder was zu trinken im Genusstalk. Heute haben wir es so gemacht, du hast eine Flasche Wein ausgesucht, mir geschickt und ich habe dir im Gegenzug eine andere Flasche geschickt. Was hast du mir denn zukommen lassen?
Ja, ich habe ein wenig überlegt, was schicke ich dir für einen Wein? Normalerweise bin ich ja, wie du treffend angemerkt hast, eigentlich ein Rotweintrinker. Jetzt war hier aber das Wetter eigentlich so grandios, die letzten Tage oder das vorletzte Wochenende. Inzwischen ja, sind wir hier schon fast wieder, heute hat es hier gehagelt und gestürmt und geblitzt. Ich dachte, das ist kein Zustand mehr. Ja, auf jeden Fall bin ich eigentlich von dem typisch französischen Rotwein, den ich dir eigentlich hier geschickt hätte, auf die Idee gekommen, ja, wir haben ja jetzt eigentlich schon fast Sommer oder zumindest die passenden Temperaturen, da können wir eigentlich bei Weiß bleiben und eher etwas Erfrischendes machen. Und dann kam ich auf die Idee, dir einen der Weine zuzuschicken, die ich auch bei meiner letzten Prüfung auf der Karte hatte, und zwar ein Wein aus Baden. Und zwar sogar direkt aus Baden-Baden von dem Weingut oder von den Weinbergen, die eben zur Stadt Baden-Baden gehören. Das wird von einem Herrn Knapp betrieben, der hat es quasi übernommen. Und das Faszinierende da ist, dass es eigentlich gar keine Weine sind, die man jetzt so typisch aus Baden erwartet. Weil Herr Knapp, der war, ich glaube, 30 Jahre lang hatte der ein Weingut in Südfrankreich und hat das dort unten bestellt und hat dort auch einen französischen Kellermeister beschäftigt. Und als ich, ich muss gerade überlegen, vor fünf Jahren auf einer Slowfood-Veranstaltung hier jemanden kennengelernt hat, der die Weine vorgestellt hat, ich kannte zu dem Zeitpunkt das Weingut nicht, dachte ich dir so beim Probieren, hey, das schmeckt wie Südfrankreich, das ist kein badischer Wein, doch. Und dann kam so diese Geschichte und dann kam man dann halt ab und zu mal näher zusammen und habe ich angefangen, wie soll ich sagen, durch den Keller zu probieren und bin dann so bei einigen Weinen hängen geblieben. Und ich dachte, das ist eine interessante Geschichte. Ein Veltliner aus Baden-Baden, ja, den es nur mit Sondergenehmigung gibt, der dort angebaut wird. Und ja, ich hoffe, er schmeckt dir.
Im Versuchsanbau nennt sich das dann, ne?
Normalerweise. Richtig, genau, ja. Genau.
Das ist, und das... Deswegen war ich auch zuerst, ich habe nur die Rebsorte gesehen und dachte, Moment, wo kommt der jetzt her? Und dann Baden-Baden, da war ich doch schon etwas überrascht. Aber zum Wohl, sage ich mal.
Genau, zum Wohl.
Ja, vom Geschmack her, ne, erkennt man direkt, was es ist. Aber erwartet es eigentlich jetzt nicht aus Baden.
Richtig. Und ja, ich denke, ich meine, es wird in der Weingeschichte passiert unglaublich viel, allein schon durch die Temperaturveränderungen. Man muss natürlich nicht jeden Wein, der eigentlich in einem gewissen regionalen Gebiet zugeordnet ist, überall anbauen. Aber ich fand die Idee bestechend. Das Ergebnis ist, denke ich, sehr interessant, kann durchaus mithalten mit dem klassischen Erzeugnis. Und ja, man sollte oder man muss den Winzern erlauben, Sachen auszuprobieren und da gar nicht so dogmatisch ranzugehen. Und ganz ehrlich, wenn man das mit badischen Wein oder Württemberger Wein oder wahrscheinlich generell auch mit Frankenweinen, die vielleicht vor 30, 40 Jahren angebaut wurden, vergleicht, das hat, ja, das alles hat heute keinen, das kann man nicht mehr gegenüberstellen. Das sind ganz andere Generationen, ganz andere Ausrichtungen auf die Bedürfnisse, die Ansprüche der trinkenden Kundschaft. Ich war jetzt gerade erst vor ein paar Tagen auch wieder in der Südpfalz. Und das ist auch so ein Lieblingsweingebiet von mir. Da merkt man es halt auch besonders, dass die Weingüter von den Kindern halt übernommen wurden, die halt Ausbildungen in Frankreich, in Neuseeland, in Südafrika, in Amerika und so weiter hatten. Hier passiert das, was letztendlich in Südfrankreich 10 Jahre früher passiert ist, dass die alten Winzer, die jahrzehntelang einen einfachen Rosé halt gemacht haben, der zu Recht den Eindruck hinterlassen hat, den man quasi im südfranzösischen Rosé halt so zuordnet. Aber das, was man da heute da unten bekommt an Weißen, an heftigen Roten, das ist kein Vergleich mehr. Und diese Entwicklung, die setzt sich, denke ich, auch die letzten 10 Jahre hier in Deutschland fort.
Ja, Qualität statt Menge und auch gerne auch mal einfach bestimmte Dinge auszuprobieren, die es bisher so vielleicht nicht gab. Oder gerade, weil du auch gesagt hast, die neue Generation, die dann vielleicht auch etwas mutiger ist, als immer das Gleiche zu machen, was halt schon seit Generationen produziert worden ist, ohne das jetzt wegzulassen, einfach auch mal ein paar neue Schritte geht. Und so ist quasi auch so ein bisschen der Wein, den ich dir geschickt habe, den es bei der Weinentdeckungsgesellschaft gibt. Die Weinentdeckungsgesellschaft ist im Endeffekt, könnte man sagen, auch ein Club, dem man jederzeit beitreten kann, wenn man ein Abo abschließt. Und Gründer ist der Carsten Henn, der seines Zeichens Autor ist, nicht nur Krimi-Buchautor. Ich habe mit ihm auch im Podcast schon gesprochen, sondern auch Chefredakteur der Zeitung Vinum. Er hat die Weinentdeckungsgesellschaft gegründet, weil als er aus Australien zurückkam, festgestellt hat, ja, hier passiert in Deutschland irgendwie so wenig und man könnte doch durchaus mehr machen, und hat dann mit Winzern begonnen, bestehende Rebsorten mal komplett anders auszubauen und spannende Dinge auszuprobieren. Die nun, wie der Wein heißt, ist der Wein aus 2020, genau. Der kommt dann immer am Ende des Jahres, ganz überraschend. Man weiß nicht, was einen erwartet, sondern erst, wenn man das Paket aufmacht. Und das ist ein Muscateller, was ja auch nicht unbedingt eine typische Rebsorte in Deutschland ist. In Franken, da kommt er nämlich her, Weingut Zehnthof, Luckert, mit dem hat er dieses Experiment begonnen und hat diesen Muscateller etwas anders ausgebaut als sonst üblich. Und es ist was extrem Spannendes rausgekommen, was exotische Noten hat, was auch natürlich das Holz ein bisschen mitbringt, weil es auch in großen Fässern ausgebaut worden ist, aber auch lagerfähig ist. Laut dem Winzer mindestens 5 Jahre kann man den liegen lassen und er wird besser, vielleicht sogar noch länger. Und das ist immer ganz spannend, was dabei herauskommt. Und ich finde, so entdeckt man tatsächlich A, Weine, B, aber auch Winzer und C, auch einfach auch nochmal so einen neuen Horizont, Geschmackshorizont, der weggeht von bestehenden Dingen und man sagt, Wahnsinn, was kann man denn tatsächlich aus so einem Wein alles rausholen?
Das ist definitiv eine interessante Sache, dass ich habe es mir hier schon vorgemerkt, mir das mal näher anzugucken. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ich meine, wenn ich zurückdenke, zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit dem Offizierscasino, wir hatten da, glaube ich, 3 Weine, Laufener Katzenbeißer, Heuchelberg und Augener Schäf, wenn ich mich so recht entsinne. Also irgendwie so einen Weißen oder Roten und ich glaube, es gab wahrscheinlich auch noch einen Schiller aus Laufen. Am Neckar oder so irgendwas in der Richtung. Aber das waren, ja, wenn wir vor 30, 40 Jahren, ja, so die ganz normalen Weine, die diese Beschäftigung da damit, wenn ich an meine Eltern denke, was haben die getrunken? Ich meine, wir sind zwar hier in Baden, aber du hast halt natürlich von Schwaben drüben die Trollinger und die Lemberger Fraktion und die müssen logischerweise immer gleich schmecken, weil die Kundschaft das halt so gewöhnt ist. Aber inzwischen ist halt eine andere Kundschaft da, die halt auch mal, was weiß ich, in Bordeaux war. Oder wie gesagt, halt auch mal heftige Südafrikaner probiert hat, die ja einen ganz anderen Alkoholgehalt haben. Oder auch Südamerika. Und die da halt auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind. Das Schöne ist ja, dass sich da die Geschmäcker verändern und ja, halt eben die jungen Winzer meiner Meinung nach auch da hinterher sind, auch das Interesse haben, was Neues, was Kreatives zu machen. Und das ist im Prinzip so wie bei uns halt mit dem Kochen. Ich meine, wir haben wahnsinnig Spaß, Sachen auszuprobieren, wahnsinnig Spaß auch Dinge zu machen, die uns ein bisschen an die Grenzen führen und dazu natürlich auch Weine rauszusuchen, von denen wir hoffen, dass sie dazu passen, was nicht immer natürlich funktioniert, aber man lässt sich darauf ein. Am Ende des Tages ist es doch wichtig, dass man einen wunderschönen Abend hatte.
Das stimmt. Am Ende des Abends einen wunderschönen Abend. Knüpfen wir da gerade mal nochmal an. Ich weiß, dass das Menü dann auch am Ende bewertet wird. Stimmt das?
Wir machen bei uns im Normalfall, wenn keine Gäste da sind und wenn es die Situation hergibt, eine sogenannte Laudatio, wo wir die einzelnen Gänge nachher quasi mit Daumen hoch, Daumen gerade, Daumen runter oder gegebenenfalls noch mit so Salz bestreut als besonders extra oder besonders schlecht einsortieren. Wichtig bei der Geschichte ist, wenn man eben den Daumen hebt oder zu sehr senkt, man muss das auch begründen. Also es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, das hat mir jetzt nicht geschmeckt, deswegen geht der Daumen nach unten, sondern es gehört dazu dann auch eine konstruktive Kritik und auch eine Diskussion eben über den Gang, wenn man gesagt hat, okay, ich bin jetzt mit der Zubereitung oder wie auch immer mit der Abschmeckung jetzt nicht ganz einverstanden. Dann gehört es einfach dazu, dass man halt auch sagt, warum.
Hat das dann auch irgendwelche Auswirkungen oder ist es halt einfach nur so just for fun, diese Bewertung?
Naja, diese Laudatio hat keine Auswirkungen, außer, um es jetzt mal flapsig formulieren, es kann das Ego des Kochenden natürlich treffen, aber es hat natürlich jetzt keine Auswirkungen im Sinne, dass es irgendwie eine Strafarbeit oder so etwas gäbe. nein, es ist, ich denke, es ist eine ganz nette Geschichte, dass, ich meine, wenn man sich jetzt die Mühe gemacht hat und jetzt einmal als Löffelführer sich ein komplettes Menü ausgedacht hat und es dann von einem Kochbruder oder von mehreren Kochbrüdern umgesetzt wird, dass man das durchaus dann halt auch sagen kann und bewerten kann, das ist super geworden, das hätte man vielleicht an den Stellen anders dann machen können. Es ist, also mein Ansporn damals war, als ich 2012 zur Küche stieß, dass ich da lernen kann. Ich meine, das ist ja das, also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich sehe das natürlich bei den ganzen Kollegen auch. Wenn du daheim alleine kochst, dann hast du im Prinzip auch immer das gleiche Publikum. Dann hast du natürlich, lädst du Leute ein zu dir und die sagen natürlich, das hat super geschmeckt, das ist großartig, das ist toll. Aber wenn wir ganz ehrlich sind es natürlich sehr höflich eingefärbte Meinungen, die da natürlich zurückkommen. Und wenn du da diese Ambition hast, einfach da in diesem Kochumfeld als Nicht-Profi, der das halt eben nicht gelernt hat. Das ist vielleicht auch noch eine Geschichte, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, wo du gefragt hast, jeder kommt rein. Was wir nicht aufnehmen, sind professionelle Köche, also ausgebildete Köche. Wir sind alle, Hobbykoch ist nicht unbedingt der falsche Begriff, aber wird meistens ein bisschen abwertend benutzt. Also wir sind Amateure, im Gegensatz zu den Profis, die versuchen, ja, das, was ein normaler Koch in seiner Lehrzeit und in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren Berufserfahrung geschaffen hat, mit unseren bescheidenen Möglichkeiten ja, so ein bisschen, da ein bisschen ranzukommen. Ich meine, dass wir das nie als Amateure nie erreichen werden, ist auch klar. Das muss man auch definitiv sagen. Wir können nie in diese Perfektion kommen, wie jemand, der das tagtäglich macht und der da eine Ausbildung hat. Aber wir versuchen da ein bisschen dran zu kratzen und wir versuchen da auch auf jedes Mal dieser Perfektion vielleicht ein kleines Stückchen näher zu kommen. Und ja, das ist, denke ich, so ein bisschen auch noch so etwas, was man da im Hinterkopf haben sollte, dass es halt nicht nur ums Essen geht, sondern eben halt auch, dass man gemeinsam kocht und gemeinsam gut kocht.
Du hast eben auch gesagt, bei deiner Prüfung, also gibt es auch Prüfungen im Endeffekt, um was zu erreichen?
Wenn du jetzt in einer Küche aufgenommen wirst, dann kommt eigentlich diese Omelette-Prüfung. Du hast es, glaube ich, in der Einleitung schon mal kurz angesprochen. Also du musst eine Omelette-Prüfung bestehen. Das heißt, du musst ein Omelette machen, ein schön fluffiges idealerweise. Und dieses sollte natürlich auch ja in der Luft gewendet werden. Das ist letztendlich die Aufnahmeprüfung. Wenn du so in eine Küche einsteigst, dann bist du Apprenti, also du bist Lehrling. Du hast den Rang eines Küchenjungen oder eines Lehrlings. Und den kannst du behalten. Es gibt keinen Zwang, irgendwie irgendwas anderes zu machen. Wenn du mit dir selber da im Reinen bist, dann bleibst du dabei, dann kochst du einfach, isst, genießt, hast deinen Spaß. Du hast allerdings jetzt im Rahmen des Gesamtclubs die Möglichkeit, Prüfungen abzulegen. Und da gibt es jetzt drei verschiedene Ränge, die im Prinzip an die französische Küchenhierarchie angelehnt sind. Du hast einen Chef de Cuisine, du hast einen Maître de Cuisine und du hast einen Grand Maître de Cuisine. Und diese Prüfung, die kannst du machen. Du musst für diese Prüfung zugelassen werden. Also du kannst nicht einfach sagen, ich mache die Prüfung. Normalerweise hat da der Küchenleiter und deine Kochbrüder da ein Wörtchen mitzureden. Und auch gibt es da bestimmte Fristen, die da einzuhalten sind. Also du kannst das im Prinzip erst nach 12 Monaten zum Beispiel machen und auch die nächste Prüfung auch wieder erst nach 12 Monaten. Man sollte es für sich selber dann auch ruhig ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil das ist durchaus aufwendig und das ist durchaus mit einem gehörigen Stress verbunden. Wie gesagt, wenn man das nicht jeden Tag macht, dann da kommt da ganz schön was auf einen zu. Und wenn man das machen möchte, dann sollte es Hand und Fuß haben und sollte auch, ich kann nur für mich sprechen, dann soll es halt auch in Richtung Perfektion gehen. Dann will man da auch was liefern, dann will man da auch was schicken, was wirklich auch dieser Prüfung oder diesem Rang, den man dann nachher erhält, auch entspricht. Da sind auch Juroren da, diese Ränge werden bewertet oder diese Gänge werden bewertet und man muss auch bestimmte Punktzahlen erreichen. Also man kann durchaus, ist kein Spaß, man kann da auch durchaus die Prüfung vergeigen.
Was ist denn dein aktueller Rang?
Ich bin inzwischen Grand Maître. Ich habe also quasi alle drei Prüfungen abgelegt. Also diese Prüfungen unterscheiden sich. Ein Chef de Cuisine, wenn man ihn nach den Regeln kocht, im Rahmen eines ganz normalen Kochabends. Das heißt also, wir haben einen Kochabend unter Normalbedingungen, wir haben 5 Gänge. Und wenn du jetzt deine Chefprüfung ablegen willst, dann richtest du quasi diesen Kochabend aus, entwirfst das Menü, kümmerst dich und so weiter um alles. Und du musst jetzt für die Chefprüfung 2 Gänge dieses Abends machen. Das, was du wahrscheinlich an einem normalen Kochabend ja auch schon machst. Mhm. Du machst einen Hauptgang, das ist also quasi Bedingung und du kannst dann sagen, okay, ich mache noch das eine Vorspeise oder das Dessert oder sowas hinzu. Mhm. Und wenn du diese beiden Gänge ordentlich ablieferst, dann kriegst du dein blaues Band. Blaues Band, das gibt es im Rahmen des Clubs natürlich gewisse Insignien. Und wir haben also diesen Hummer, der ja das Club-Logo auch ziert. Und wenn du eben diesen Chef der Küche erkocht hast, diesen Rang erreicht hast, dann bekommst du ein blaues Band verliehen, das du um den Hals tragen kannst und an dem hängt eben der rote Hummer. Ja, und dann bist du Chef. Auch da wieder kein Zwang, kein Grund irgendwie, außer du willst es halt eben selber. Und ich habe dann für mich dann halt auch entschieden, okay, ich will irgendwann mal den Maitre machen. Der Maitre ist ein bisschen komplexer. Der Maitre sind dann drei Gänge, davon musst du zwei Hauptgänge machen. Ein Fischgang, ein Fleischgang. Und ja, ich habe, man muss jetzt dazu sagen, eine gewisse Ambition kann man mir nicht abstreiten. Ich habe quasi meinen Chef mehr oder weniger schon wie ein Maitre aufgebaut und habe auch die zusammen mit Olli, der mein Beikoch war, eigentlich die fünf oder sechs Gänge von meinem Chef-Menü auch schon alleine gekocht, weil ich einfach wusste, irgendwann kommt der Grand Maitre und der Grand Maitre ist nochmal eine ganz andere Sache. Also bei dem Chef und bei dem Maitre bewegen wir uns im Prinzip im Rahmen eines normalen Kochabends. Du machst zwei oder machst drei Gänge da davon und gut ist. Wenn du den Grand Maitre machen willst, das ist eine komplett eigenständige Geschichte. Das hat mit dem Kochabend nichts mehr zu tun. Der Grand Maitre, das sind mindestens sieben Gänge. Dabei wird eben zum Beispiel das Amüs und wenn du ein Sorbet einschiebst, die werden dann natürlich nicht gewertet. Das heißt, wenn du Amüs schickst und so, dann bist du schon mal bei neun. Und du hast eine spezielle Jury, nämlich acht andere Grand Maitres, die extra für diese Geschichte aus dem Club, aus der ganzen Bundesrepublik anreisen, um eben deinen Grand Maitre abzunehmen. Und wie gesagt, das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du jetzt zusammen mit deinen Kochbrüdern jetzt den Chef der Kuchi erkochst. Weil das ist so normale Geschichte. Grand Maitre, da stehst du alleine mit einem Beikoch in der Küche und hast im Prinzip mindestens sieben Gänge abzuliefern.
Und es war ja dann auch erfolgreich. Aber für was macht man das? Für Ruhm, Ehre oder eine glückliche Familie, weil der Vater dann auch mal exquisite Dinge kochen kann?
Also die glückliche Familie, sagen wir es mal so, die ist danach sicher glücklich, dass das endlich rum ist, weil sie ja immer diese ganzen Versuchsgeschichten probieren muss. Also du machst es ganz ehrlich für dein Ego, für nichts anderes. Also das ist, du hast nichts davon. Du darfst nachher vom blauen Band kommst du beim Maitre dann beim gelben Band an und du kommst beim Grand Maitre dann beim grünen Band an. Dann ist der höchste Rang, den du dir erkochen kannst, erreicht. Mehr ist es nicht.
War das Prüfungsmenü für den Grand Maitre dann das Schwierigste, was du jemals gekocht hast, oder gibt es da noch anderes?
Also das Grand Maitre Menü, ich hatte 13 Gänge inklusive Amüs und Sorbet. Ich hatte mir da was in den Kopf gesetzt. Ich hatte da so eine Reise, so ein bisschen durch verschiedene Stationen, wo ich war und was ich wo gegessen hatte, mir überlegt und dachte, okay, das setzt du so und so um. Das Schwierigste ist es nicht oder war es definitiv nicht. Aber das Schwerste, war, glaube ich, ein Dessert. Und zwar ein Dessert mit einer Creme, ich glaube einer Champagnercreme, in Form eines Spargels. Und dann fängst du natürlich an, drüber nachzudenken. Genau, ich bin dann zu meinem Gemüsehändler gegangen und habe gesagt, Ich brauche jetzt mal vier große, schöne Stangen Spargel. Er guckt mich natürlich erstmal unglaublich an und sagt, was willst du mit vier Spargel? Normalerweise hole ich da immer so ein paar Kilo. Ich sage, ja, ich muss da was bauen. Das Unverständnis wurde immer größer, habe ich in seinen Augen entnommen. Auf jeden Fall hat er mir dann wirklich vier schöne Stangen badischen Spargel rausgesucht, die alle ungefähr auch die gleiche Größe hatten, gleiche Stärke und so weiter. So, jetzt ging es ja darum, ein Dessert zu machen, das aussieht wie ein Spargel. Also wie macht man das? Man baut sich eine Silikonform. Ich meine, jetzt du kannst ja von verschiedenen Herstellern alles Mögliche bestellen. Halbkugelformen oder irgend sogar Würfel oder irgendwas. Aber ich meine, Spargelform, die musst du halt einfach selber machen. Das heißt, ich habe mir Lebensmittel, echtes Silikon besorgt und habe dann aus Plexiglas mir so ein kleines Rechteck gebaut, habe das abgedichtet, auf eine Unterlage gesetzt, dass es dicht ist,
habe dann mit, jetzt kann ich überlegen, ich habe mit Marzipan so kleine Höcker gebaut, wo ich dann diese Spargelstangen aufgesetzt habe. So dass die so in diesem, ich habe das so ausgerechnet, da passen dann 4 Stück rein. Und habe das dann, diese Stangen da reingesetzt und dieses Teil, dieses Viereck dann mit diesem Silikon ausgegossen. Und dann gewartet, bis das alles soweit ist. Und dann, nachdem es benutzbar war, diesen Spargel dann hat da rausgeholt, das ganze Ding sauber gemacht. Ich glaube, im Ofen musste ich es dann auch noch irgendwie so ein paar Stunden auf einer bestimmten Temperatur fahren. Genau, und dann hatte ich eine Form, in der ich vier Spargel gießen konnte. das heißt, du machst dann einfach eine Creme mit Sahne und Aroma und so weiter, mit Eiern. Und die Menge hat dann immer gerade so gepasst. Und ich habe dann halt eben diese 4 Spargel Hohlräume ausgegossen. Und das beim ersten Mal dachte ich, okay, das war nicht ganz einfach. Dann musst du das natürlich in den Gefrierschrank legen. Das musst du wirklich gut durchkühlen. Und dann versuchst du das da rauszukriegen, ohne diese Spargel, diese gefrorenen Dessertstangen da zu zerbrechen und dass man das da, also dass die dann halt auch noch schön aussehen. Es hat erstaunlich gut geklappt. Ich bin im Nachhinein wirklich noch stolz wie Bolle. Also muss man, du hast diesen Spargel, der sah aus wie ein Spargel. Ich habe den nachher dann mit ein bisschen Wärme dann auch wieder glänzend gebracht und so. Und du hast da die Strukturen vom Kopf gesehen, du hast da die Strukturen von den Blättern gesehen. Und das Ganze war aber halt mit Gelatine gebundene Creme, die, nachdem sie aufgetaut ist, du halt wirklich halt mit Löffel essen konntest. Und das Ergebnis war einfach grandios. Ich meine, ich bin ein Dessert-Freak, ich mache sehr gerne Desserts und für mich ist, man sagt immer so, das Dessert ist das König oder die Königin des Menüs, also wirklich der krönende Abschluss. Und da muss es halt nochmal knallen, weil das ist das, was vom Menü wirklich so am Schluss in Erinnerung bleibt.
Also viel Lob und Schulterklopfer für dieses Dessert erhalten.
Das definitiv, genau. Wir hatten lustigerweise in dem Abend sogar die örtliche Presse da, die sich dann bei der Berichterstattung da natürlich dann auch noch in Höhen verstiegen haben, die dann schon unangenehm waren, ganz ehrlich. Aber es ist natürlich schon, natürlich ist es schön, das gewürdigt zu bekommen, ganz klar.
Jetzt haben wir immer nur so viel von Brüdern gehört. Welche Rolle spielen denn Frauen in der Küche oder überhaupt in Küchis?
Also im Club spielen Frauen relativ wenig eine Rolle. Der Club ist ja ist eine Bruderschaft und ist ja der Club kochender Männer. Sprich, der Verein ist eigentlich nur für Männer, weil das ist halt einfach so. Er wurde 1960 gegründet und zu der Zeit waren kochende Männer, jetzt nicht professionelle Köche, sondern halt eben im privaten Umfeld, die Ausnahme, definitiv. Ich denke, das ist einfach der Geschichte, der Historie halt einfach geschuldet, dass das so entstanden ist. Und wahrscheinlich würde man das, wenn man das jetzt heute so einen Club gründen würde, vermutlich nicht mehr machen. Orientiert hat sich ja der Gesamtclub an der Schweizer Club kochender Männer. In der Schweiz gibt es übrigens auch einen Club kochender Frauen, also so ein Äquivalent, wo nur Damen Mitglieder sind. In Deutschland gibt es auch so ein paar Gruppen, aber natürlich, also es gibt jetzt keine Dachorganisation dafür. Aber die Tatsache, dass halt eben im Club kochender Männer nur Männer Mitglied sind, bedeutet ja nicht, dass unsere Damen da irgendwie ausgeschlossen sind. Die erfreuen sich regelmäßig an unseren Gerichten, am Essen, an den Feiern und den ganzen Aktivitäten. Also unsere Frauen sind eigentlich immer wieder dabei, also bei Ausflügen. Wir haben Damenabende, ganz klar. Und wir haben Sommergrillfeste oder halt generell irgendwelche Veranstaltungen. Da sind die immer dabei und eingebunden und sehr gerne auch dabei. Nur eben halt nicht bei der Arbeit in der Küche und im Service.
Und die Bastion wird auch nicht fallen.
Ich sehe momentan die Notwendigkeit nicht. Also ich meine, klar kann man das auf eine ideologische Grundsatzdiskussion runterbrechen und da wird man wahrscheinlich nicht glücklich werden damit. Aber ich meine, warum sollten wir das machen? Wir sind mit dem Status, so wie es jetzt ist, mit dem Status quo, sind wir eigentlich zufrieden. Wir stehen halt nur auf dem Standpunkt, wer bei uns in der Küche arbeitet, ist Stand heute halt ein Mann.
Ist halt nur immer so die Frage, ist das zeitgemäß oder kann man auch sagen, okay, das Ding heißt zwar der Club kochender Männer, aber es kochen auch Frauen mit, wenn sie unter Männern kochen möchten.
Ich würde sagen, der Club, was das angeht, ist er vielleicht charmant aus der Zeit gefallen. Ich sehe momentan den Bedarf der Diskussion nicht. Das mag sich durchaus ändern. Ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube, wenn wirklich eine große Zahl an Damen Mitglied im Club kochender Männer werden möchte. Ich meine, wie gesagt, Kristallkugel, das ist nicht unnötig, darüber zu spekulieren, aber natürlich wird es da eine Diskussion geben. Die Frage ist, ob es jemals dazu kommt. Es gibt, ehrlich gesagt, keinen wirklichen Druck, also Druck in dem Sinne, dass jetzt wirklich Unmengen Damen anklopfen und sagen, sie möchten Mitglied werden. Also mir persönlich, klar, also es gibt in Pforzheim auch eine ganze Menge, die Frauen, die hervorragend kochen und die durchaus Interesse hätten, auch schon mal geäußert haben, schade, dass sie bei uns nicht mitmachen dürfen. Aber die überlegen sich dann auch eben, das auf ihre eigene Art und Weise aufzuziehen.
Wenigstens profitieren eure Frauen davon, dass ihr in eurer Küche in Pforzheim solche tollen Gerichte zaubert und solche tollen Abende vor allem dann auch ausrichtet. Vielen Dank. Merci, um im Französischen zu bleiben, für den Einblick in euer Clubleben.
Danke. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen vermitteln und auf jeden Fall, das Gespräch hier hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.